Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wann wird aus gesundem Ehrgeiz ungesunder Druck? Wie können wir Höchstleistung bringen, ohne unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und unsere Lebensfreude dafür zu opfern? Und wie sieht Erfolg aus, der uns nicht ausbrennt, sondern Energie gibt? Darüber spreche ich heute mit Isabel Bietenholz. Sie hat mehrere Unternehmen gegründet, ihre erste Werbeagentur erfolgreich verkauft und sie leitet heute das Zentrum für integrative Medizin Civita in der Schweiz, in Zürich. Sie ist Ayurveda-Komplementärtherapeutin, Mutter von zwei Kindern und Co-Autorin des Buches Living Well Now. Wir sprechen natürlich über ihre eigene Entwicklung, über ihren Weg und über die Frage, wie wir viel erreichen können, ohne uns dabei selbst zu verlieren. Dann sage ich jetzt mal ein herzliches Hallo nach Zürich, liebe Isabel.
Hallo Susanne, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch und das Gespräch. Wir haben uns dann geeinigt, Firma auf Deutsch. Du behauptest ja, Deutsch ist für Schweizer eine Fremdsprache. Das glaube ich dir immer noch nicht ganz.
Doch, aber das ist so. So, du merkst es sofort und die Hörerinnen und Hörer werden es auch merken, der Dialekt ist so stark. Und wenn ich jetzt auf Schweizerdeutsch sprechen würde, dann würden die Hörerinnen und Hörer fast nichts verstehen. Also es ist wirklich eine Fremdsprache. Ich gebe mir aber sehr fest Mühe.
Und das wäre so schade, wenn man nichts versteht, weil ich weiß jetzt schon, nachdem ich das Buch mir anschauen habe dürfen, dass es sehr spannend wird. Dann starten wir gleich mal mit unserem kleinen Wordrap und schauen wir mal, ob du jetzt auf Schweizerdeutsch antwortest oder auf Deutsch.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Erfolg ist gesund, wenn?
Wenn er mir Energie gibt und nicht dauerhaft Energie wegnimmt.
Woran merkt deine Familie zuerst, dass du gerade zu viel trägst?
Ja, also die merken das ganz schnell und zwar sofort, weil ich werde leiser, ich bin mehr bei mir. Also meine Gedanken drehen um irgendein Thema und ich bin nicht fokussiert und präsent bei der Familie. Sofort spürbar.
Wie stellst du dich vor, ohne deinen beruflichen Weg zu erwähnen? Also wer bist du, ohne eben deinen Beruf zu nennen?
Ich glaube, ich würde sagen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich liebe Menschen. Ich liebe aber auch das Thema Gesundheit und die Kombination aus Menschlichkeit und Freude. Das gehört irgendwie so zusammen. Also das würde ich sagen.
Welches Nein hat dir am meisten Freiheit gegeben?
Wäre für viele gut. Das absolute Nein zum Perfektionismus. Seitdem ist vieles einfacher geworden.
Gibt es da einen Trick?
Ich glaube einfach auch liebevoller und großzügiger zu sich selbst zu sein. Weil wenn man seiner Freundin oder seinem Kind einen Rat gibt, dann ist man auch viel liebevoller und nicht so streng, wie man mit sich selbst ist. Also das kennt jeder von uns. Und ich glaube, da ein bisschen vom Pedal wegzugehen, das tut gut. Das macht es leichter.
Ein Ritual, das du verteidigst wie einen wichtigen Geschäftstermin in deinem Kalender.
Ja, ganz klar meine Morgenmeditation. Da gibt es kein Wenn oder Aber. Und die Spaziergänge mit unserem Hund. Das sind wirklich keine freien Lücken sozusagen in meiner Agenda, sondern das ist wirklich so ein Termin mit mir selbst. Also das ist schon wichtig.
Was kannst du heute delegieren, das du früher unbedingt selbst machen wolltest?
Fast alles Operative. Also ich versuche alles Operative abzugeben. Es gelingt mir auch nicht immer. Also es gibt immer wieder Kurzeinsätze oder Ausfälle oder wie das Leben halt so ist. Aber in der Regel versuche ich da wirklich Raum zu schaffen. Und ich weiß heute auch, Vertrauen ist viel besser als Kontrolle. Also es funktioniert einfach dann am Schluss auch im Team viel besser.
Wann warst du zuletzt so vertieft, dass du die Zeit vergessen hast?
Eigentlich heute. Die Zeit ist schon so schnell vorbei heute Morgen. Ich bin vom Urlaub zurückgekommen heute. In Italien waren wir, war sehr schön. Ich habe mich super gut erholt. Und in der Regel vergesse ich die Zeit, wenn ich ein gutes Buch lese. Ich lese sehr gern und da geht die Zeit einfach.
Dann muss ich dich jetzt noch nach deinem Buchtipp fragen. Was würdest du uns gerade so empfehlen, außer dein eigenes Buch
natürlich? Ja. Also ich habe gerne Romane gelesen, also Polina zum Beispiel.
Für Polina?
Ja, genau, das ist so ein schönes
Buch. Eines der besten Bücher.
Ja, genau. Ist sehr traurig, aber ja, sehr so schön. Jetzt habe ich noch die Hummerfrau gelesen und die zwei Riesinnen. Also ich bin so, ja.
Wow. Sehr cool. Woran erkennst du am Abend, das war ein guter Tag?
Schon wenn ich etwas bewegen konnte. Dann und am Abend trotzdem Energie habe für meine Familie. Also wenn dieses beides da ist, dann habe ich einen ganz guten Tag erlebt.
Isabel, wenn du deine Karriere nicht in so klassisch in Stationen erzählst, sondern in inneren Antreibern. Was hat so die junge Isabel angetrieben, die 1997 ihre erste Agentur gegründet hat? Und was treibt dich im Vergleich dazu heute an?
Ja, es ist wahrscheinlich immer noch sehr viel Ähnliches, oder? Ich war extrem jung, ich war 20. 21, als ich da auf dem Weg war mit der Werbeagentur. Ich brauchte, also für mich war es wichtig, etwas umzusetzen, etwas zu bewegen, etwas zu gestalten, auch Selbstverantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jungen Gründerinnen und Gründer auch immer wieder sage, wir haben wirklich, es ist ein Geschenk, wenn wir die Freiheit haben und diese auch nutzen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Das ist Freiheit. Und das hat mich sehr getrieben, das treibt mich heute noch an. Ja, aber natürlich macht man Moves in dieser Entwicklung. Also ich möchte jetzt mein Geschäft heute nicht mehr so führen, wie ich das getan habe mit 20. Das entwickelt sich, man entwickelt sich ja auch selber. Und es ist auch eine ganz andere Branche, also hat auch ein ganz anderes Verständnis dahinter. Ja.
Du hast dir deine Agentur nach 7 Jahren verkauft, du hast weitere Unternehmen gegründet und dann eben später mit Civita nochmal ein völlig neues Feld betreten. Genau. Welche dieser Veränderungen war jetzt äußerlich zwar ein Karriereschritt, innerlich aber eigentlich so eine Rückkehr zu dir selbst?
Ja, das war der Schritt zu Civita. Also ich muss auch sagen, ich bin ja aus einem Grund in die Komplementärmedizin gerutscht. Ich hatte von einem Geburtsfehler her wirklich gesundheitliche Probleme, so mit Mitte 20, also in der Agenturzeit noch. Das war okay und das kam dann wirklich wahrscheinlich schon auch wegen zu viel Druck und zu viel Stress, kamen die Beschwerden deutlich stärker zum Tragen. Und ich musste dann wirklich auch 3 Operationen mir unterziehen und habe da die Akutmedizin sowas von schätzen gelernt, also auch die Schulmedizin, was sie leisten kann. Gleichzeitig aber, und das war ein sehr weiser Arzt, Chirurg, der hat mir dann gesagt, Sie sind noch viel zu jung für eine klassische Reha, machen Sie was sonst für sich. Und dann hat eine Freundin von mir den Tipp gegeben, in eine Ayurveda-Kur zu gehen. Und das war der Start. Ich bin also selbst als Patientin in Deutschland in ein Kurhaus, habe da eine 2-Wochen-Kur so quasi über mich ergehen lassen. Das war auch sehr schön. Und ich kam raus wie neugeboren. Ich hatte so viel Energie. Sie hat gesagt, das gibt's gar nicht. Du kennst die Duracell, oder? Also diese Spielzeuge, also wie eine neue Batterie drin. Das war so mächtig. Und ich musste dann aber noch 2 weitere Operationen über mich ergehen lassen. Ich bin dann jedes Mal wieder hingegangen. Dann hat man ja so das Gefühl, vielleicht ist das zweite Mal nicht mehr so gut. Oder das dritte Mal. Und es war jedes Mal wirklich so eindrücklich, was es mit mir gemacht hat, wie viel Energie ich gewonnen habe. Es war jedes Mal anders, aber so gut, dass ich beim dritten Mal dann gesagt habe, so, das lerne ich jetzt. Und das war der Grund für mein Ayurveda-Studium, das ich dann als Komplementärtherapeutin abgeschlossen hatte. Und dann kam natürlich die Idee, das in die Welt zu bringen, oder?
Und du hast es vorhin so ein bisschen beschrieben, die Beschwerden, die gekommen sind, die waren lange so unter der Oberfläche, hast nichts gemerkt. Und dann vielleicht auch durch den zunehmenden Druck. Ist es so was Typisches, dass wir lange, oft über Jahre, Jahrzehnte, Dinge gar nicht spüren oder merken, weil wir so im Flow drin sind oder weil wir eh so voller Energie noch sind und plötzlich kommen die dann hoch?
Ja, ganz klar. Also ich denke, der Körper, wenn wir auf den Körper hören würden, dann würde es nicht so weit kommen. Wir spüren uns ja nicht mehr, wenn wir in diesem Hamsterrad drin sind. Wir geben uns einen Raum nicht. Und das ist ja das, was wir in dem Buch auch beschreiben. Wir brauchen Raum für Pausen, weil die Pause hilft uns zu spüren.
Und brauchen wir diesen Raum eigentlich schon zu einem Zeitpunkt, wo man eben denken, ich brauche eh keine Pause, schaffe ich alles locker, mir geht's gut? Oder brauchen wir die Pausen erst, wenn dann schon langsam Beschwerden kommen?
Sinnvollerweise, das habe ich ja dann auch selbst gelernt, sucht man sich die Pause in einem täglichen Ritual oder es gehört wie zu dir. Es ist wie eine DNA, die du mitnimmst. Das ist wie Zähneputzen, dass du dir Pausen einbaust, um ganz bewusst die Energie wieder zu tanken. Also du fährst ja auch nicht ein Auto, du musst es irgendwann tanken. Also irgendwann ist die Energie ist weg oder der Tank ist leer. Und wir mit uns, also es ist ja eigentlich auch total verrückt, oder? Wir vergessen eigentlich diese Regeneration, also das Auftanken.
Im Buch unterscheidet ihr ja zwischen Ambition und Getriebenheit. Und von außen kann beides eigentlich identisch aussehen. Viel Energie, hohe Ziele, großer Einsatz. Woran spürt man denn den Unterschied von innen? Und gibt es da vielleicht so zum Beispiel drei Fragen, die dann diese Getriebenheit durchaus entlarven können?
Ja, also ich finde Ambition, das fühlt sich ja schon im Wort viel leichter an, als getrieben zu sein. Der Unterschied ist ja eigentlich mehr, wie es sich auch innerlich anfühlt. Also habe ich eine Ambition, etwas zu entwickeln, dann fällt das auch leichter. Eine Ambition hat was Fröhliches, finde ich, hat schon was auch mit Zielen setzen und erreichen, aber irgendwo ist Getriebenheit, das tönt für mich schon wie gepeitscht zu sein und das kann schon gar nicht gesund sein. Aber ambitioniert, liebevoll mit sich selbst den Weg zu gehen, glaube ich, da liegt schon die Kraft.
Und gibt es da eben Fragen, die man sich selber stellen kann, dass man dann wirklich erkennen kann, ist es das eine oder das andere?
Ja, ich glaube, wenn du für dich sagen kannst, es fühlt sich im Inneren gut an, also wie fühlt es sich im Inneren, wenn du in dich rein spürst, wie fühlt es sich an? Das ist das eine. Das andere, wie fühle ich mich am Ende des Tages? Gib mir das, was ich tue, auch Energie. Also ist es eigentlich auch meine Tanksäule indirekt, meine Arbeit, weil das sollte es auch sein, zu einem gewissen Maß sollte die Arbeit oder das Projekt oder was auch immer man tut, auch nährend sein. Im Ayurveda würde man von nährend sprechen, oder? Und ich glaube, das sind schon mal zwei wichtige Sachen, um sich die Fragen zu stellen. Wie fühlt es sich innerlich an? Wie ist mein Energiehaushalt? Und ich für mich persönlich, bekomme ich täglich noch Impulse? Bekomme ich Intuition? Bekomme ich Zeichen, die mir helfen, mein Projekt in dieser Leichtigkeit voranzutreiben? Wenn die nicht mehr kommen, dann ist schon sehr viel eng. Dann hat es eben zu wenig Raum. Dann muss man Raum geben, oder?
Wann wird denn so der Satz, ich gehe in meiner Arbeit auf, gefährlich?
Hey, ich denke, der wird gefährlich, wenn man wirklich nur noch für das lebt. Oder? Und ich verstehe das auch. Also ich arbeite ja selbst sehr, sehr gern. Aber ich glaube, wenn man sich der Regeneration bewusst wird, und das ist ja eigentlich auch eines der Hauptthemen im Buch, diese Regeneration, wie wichtig die ist, wenn einem das irgendwie einleuchtet, dann tut man sich ja einfach nur einen Gefallen, sich auch zu regenerieren. Dann kann ja diese Leidenschaft noch besser blühen. Also man kann sich verlieren, ist ja, ganz klar ja, aber deshalb braucht die Leidenschaft bewusst auch Regeneration. Mhm. Extrem wichtig.
Ihr schreibt, wenn der eigene Wert an Leistung gekoppelt wird, kippt der Ehrgeiz in Druck. Wie merkt man das dann konkret selbst?
Ja, ich denke, wenn gute Tage nur dann gute Tage sind, wenn man viel geschafft hat. Also wenn das ganz klar, also oder wie bei Kindern, braucht die gute Note und sonst ist nichts mehr gut. Also wenn man so eine Messung nimmt für sich selbst, weil es gibt auch ganz normale, langweilige, vielleicht nicht aufregende Arbeitstage, die sind Teil des Weges und die sind voll okay. Und ich denke, man merkt es auch, wenn man Pausen macht, wenn man dann ein schlechtes Gewissen hat. Das sollte man wirklich nicht haben.
Mhm. Ein Satz, der passt jetzt gut dazu, was du gerade gesagt hast, der ist mir total hängen geblieben aus dem Buch, ist quasi die Frage, die man sich stellen soll oder darf. Freue ich mich auf den Weg oder warte ich nur auf das Ziel? Was sagt mir die Antwort darauf?
Also ich für mich habe hier einfach so ein schönes Bild, das teile ich auch gern, wenn ich mit Menschen über neue Projekte spreche oder es ein Coaching gibt. Und zwar ist es ein Skateboarder. Also, nein, unsere Kinder haben beide Leistungssport gemacht, im Snowboard und Skateboard war immer ein Begleittraining. Und das hat mich schon immer fasziniert, weil ein Skateboarder, der übt einen Trick. Der steht immer wieder auf, der fällt 100 Mal, er macht es weiter und in der gleichen Ambition und Passion. Er übt und übt und übt und verliert die Freude nicht daran. Und er hat nicht das Ziel, er denkt nicht an Olympia, Gold, sondern er macht das in einer puren Überzeugung, in einer Fröhlichkeit und in einer Leichtigkeit. Und das ist für mich genau dieses Healthy High Performance Thema. Also Skateboarder finde ich einfach ein schönes visuelles Bild oder man kann sich das gut vorstellen, mit Leidenschaft dran zu bleiben und eben den Prozess dahin auch zu genießen und zu lieben. Also.
Und ein Skateboarder braucht aber dann auch wieder mal eine Pause.
Der braucht auch eine Pause, genau. Er muss vielleicht seine Knie verarzten, aber er macht wieder weiter, ohne dass er einen Frust hat, oder?
Ja.
Und deshalb, ich glaube, da eben diesen Weg auch zu genießen.
Du hast die Pausen schon vorher angesprochen, wie wichtig die sind. Und jetzt haben wir aber das Thema, dass gerade leistungsstarke Menschen irgendwie gelernt haben, Pausen moralisch zu bewerten. Also so eine Art Fleiß ist gut, super, Müßiggang, das ist irgendwie verdächtig, klingt nach Faulheit. Was hilft denn jetzt eigentlich gegen dieses Schuldgefühl in einer Pause? Weil eine Pause, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wie du es vorher angesprochen hast, fühlt sich ja auch nicht gerade angenehm an.
Also ich glaube einfach, man sollte es ausprobieren, sich Pausen zu gönnen, ganz bewusst, und mal zu spüren, wie lief es nachher? Also wie war mein Tag, in dem ich jetzt zum Beispiel 2-3 Pausen gemacht habe? Wie ist das verlaufen? Und idealerweise baue ich mir ja auch Pausen ein, die mich auch nähren, wo ich gegebenenfalls noch weitere Menschen dazu nähren kann. Also ich bringe ein Beispiel. Ich habe angefangen, mit Mitarbeitern einen Tee trinken zu gehen. Wir haben immer unsere Gefäße, aber und auch Perspektivengespräche, alles wunderbar. Aber irgendwann habe ich das mal gestartet. Und das ist so toll, weil man lernt Menschen auf eine andere Weise kennen. Man hat eine halbe Stunde Zeit oder nimmt sich eine halbe Stunde oder was es braucht und man spricht über was auch immer, die Wanderung oder das kranke Kind zu Hause oder was auch immer war.
Aber, also nicht über das Berufliche?
Nicht, man kann. Es ist okay. Aber es ist einfach mal Zeit, eine gemeinsame Zeit, ohne Druck. Und das nährt mich, indem ich eine Pause mache. Aber es nährt auch meine Arbeitskollegin, weil sie sich gesehen und gehört fühlt. Und ich glaube, so kann man sich auch Pausen einplanen, die einfacher sind, vielleicht gerade am Anfang in einer Umsetzung. Weil am Anfang einfach zu sagen, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde nichts, ist schwierig von nie Pause, oder? Dann kann man auch solche Schritte nehmen, oder?
Noch schwieriger ist es natürlich, wenn man das wenn man das lange Zeit ignoriert hat, keine Pausen oder kaum Pausen gemacht hat und dann zwar immer noch funktioniert und das wirkt, diese Menschen wirken dann ja total organisiert, erfolgreich, belastbar. Aber ihr System läuft vielleicht längst auf Notstrom und ihr schreibt da im Buch von einer besonders tückischen Form, High-Functioning Burnout. Mhm. Welche Symptome übersehen wir denn da, wenn wir da reinkippen?
Hey, ich glaube einfach, wenn man die Pausen wirklich ignoriert und ich glaube auch Pausen einzubauen ist nichts, was du jetzt von heute auf morgen nur messen solltest, sondern es ist etwas, was du über einen Monat, ich sage jetzt mal, misst, dass du da in eine Balance kommst. Oder das ist das eine. Und das andere ist, wenn man da reinkommt, wenn man eben die Pausen nicht macht und sich wirklich verausgabt, da kommt die totale Erschöpfung. Da spürt man auch nicht mehr viel. Da ist man eigentlich im Tunnel drin, oder? Und ich glaube einfach, sich Sorge zu halten, in dieser Balance zu bleiben, um eben nicht in dieses Loch zu fallen, sollte auch eine Motivation sein, dieses Thema Regeneration wirklich ernst zu nehmen. Weil niemand möchte da enden. Also da, Symptome, du fragst nach Symptomen, das ist oft, fängt es an mit ganz schlecht schlafen, oder? Also der Schlaf ist ja auch ein Pfeiler unserer Regeneration, der wird enorm missachtet. Und wenn ich da über lange Zeit einen schlechten Schlaf kriege, da raube ich ganz viel an meiner Substanz. Und ich erkläre es auch gerne an einem Kreislauf, weil es gibt so wie Pfeiler. Das eine ist der Schlaf, das andere ist die Ernährung, es ist die Bewegung, aber es ist auch, wie ich mich fühle. Also es sind so die Pfeiler. Und wenn ich jetzt eine ganz schlechte Nacht hinter mir habe, dann esse ich in der Regel auch anders. Das heißt, ich trinke einen Kaffee mehr, ich esse ein Schöckerli, jetzt kommt die Schweizerin. mein Teller sieht nicht mehr gleich gesund aus. Ich habe dann keine Lust, mich zu bewegen, weil ich bin ja müde und ich fühle mich dann auch nicht so glücklich. Umgekehrt, wenn ich sehr gut geschlafen habe, dann esse ich anders. Ich habe Lust, mich zu bewegen und I feel good. Und das kannst du umdrehen, dieser Kreislauf. Du kannst das Thema nehmen, Bewegung. Bewege ich mich überhaupt nicht, dann wird mein Schlaf schlechter. Wenn mein Schlaf schlechter wird, dann ist mein Teller wieder schlechter. Also du kannst es. Und wenn man das versteht, das sind eigentlich die vier Signale und das sind die vier wichtigen Punkte, wo man sich wirklich achten muss, ist Schlaf, Bewegung, Ernährung und Mental Health, also Emotionen.
Und wann kommt man aus diesem Teufelskreis, den du gerade beschrieben hast, noch selbst heraus? Und wann ist aber diese Erschöpfung quasi schon ein Signal, dass wir wirklich professionelle Hilfe brauchen?
Also ich denke schon, wenn die innere Unruhe so groß wird, also viele entwickeln dann ja auch Angststörungen, Panik oder wenn man über lange Zeit nicht schläft. Also das ist ein ernsthaftes Problem, ist auch ein gesundheitliches Problem, wo man ärztliche Unterstützung wirklich sich holen muss. Und es ist lieber früher als später, oder? Also weil, wenn man dann nicht mehr aus dem Bett kommt, oder? Also eine klassische Depression, da wird es dann schwieriger, oder?
Und dann muss man natürlich, oder dann darf man vor allem auch im Inneren arbeiten, aber manche Dinge wird man auch im Außen verändern. Das hast du wahrscheinlich selber auch erlebt, weil du hast ja, also du bist mehrfache Unternehmerin, Mutter von zwei Kindern, die nur noch dazu sportlich sehr aktiv sind.
Waren.
Was bedeutet für dich Vereinbarkeit heute wenn du es mit früher vergleichst, welche quasi auch romantische Vorstellung hast du mittlerweile davon aufgegeben?
Ja, also ich glaube, wichtig ist auch nicht den Druck zu haben, alles perfekt zu machen. Das haben wir beim Eingang kurz besprochen, dieser Perfektionismus. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte. Und auch zu sehen, dass man Balance nicht über einen Tag hält, sondern über Monate und das nicht über einen Tag misst, dass man da auch nicht in diese Selbstoptimierungswahn reinfällt und mit Listen, sondern dass man sich wirklich versucht, man kann das über diesen Kreislauf, den ich vorhin beschrieben habe, nur schon zu schauen, okay, wie war meine Bewegung, wie war mein Essen, wie war mein Schlaf, also sich da ein bisschen zu coachen, das macht sicher Sinn. Und ich habe auch so eine Geschichte im Kopf, die ich auch immer wieder für mich hervornehme, ist von Momo. Und zwar, da ist ja der Peppo, der Straßenkehrer, ist eine Episode drin und er sagt, man schaut nur jeden Besenstrich an. Das heißt, auch kleine Erfolge zu sehen, nicht nur ich muss dahin, sondern Schritt für Schritt weiterzugehen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und es geht manchmal nicht alles. Also ich kann auch als Mama, kann ich vielleicht, irgendwann bin ich müde am Abend, das kann passiert auch mir, dass ich dann vielleicht nicht diese volle Aufmerksamkeit meinem Kind schenken kann, wie ich es vielleicht gerne würde. Das passiert. Und das ist okay. Und es ist okay, wenn man es eben auch sieht, man selbst sieht, weil dann kann man ja auch wieder justieren. Ich glaube, es ist auch sehr menschlich. Wir alle haben eine Schwankung drin. Aber dessen bewusst zu sein und Gegensteuer zu geben, zu schauen, okay, jetzt ist ein bisschen zu viel. Jetzt merke ich, jetzt habe ich zu wenig genährt oder mein Motor ist nicht gut getankt. Aber es fängt mit der Awareness an.
Und im Buch, finde ich, kann man auch sehr schön erkennen, dass es eben diesen Perfektionismus gar nicht braucht, um trotzdem gut performen zu können, leisten zu können, egal ob es im beruflichen, privaten Umfeld ist. Und ihr schreibt zum Beispiel, dass ein 90 Minuten Deep Work oft wirksamer sind als ein ganzer Tag im Multitasking-Modus. Mhm. Also wie müsste denn so ein Arbeitstag gestaltet sein, damit dieser Fokus möglich ist?
Also für mich ist es wichtig, dass ich am Morgen schon mal weiß, was steht an. Ich für mich habe so meine Rituale. Und ich bin ganz schlecht im Multitasking. Also das habe ich auch aufgehört. Also ich mache das und dann mache ich nichts anderes. Und ich glaube, dann ist die Konzentration deutlich besser. Auch Sachen auszuschalten, Handy, Flugmodus. Ich habe hier ein Einzelbüro, das hatte ich lange Zeit nicht. Das ist eines meiner größten Geschenke, weil ich kann konzentriert in Ruhe, ohne Ablenkung arbeiten. Und ich habe meine Priorität. Und ich glaube, wenn man da ganz klar und fokussiert rangeht, dann ist man so viel effizienter. Und dann hat sich wirklich die Pausen auch in die Agenda eintragen. Also bei mir stehen die. Spaziergang, Tee, also ja. Ja. Und ich halte mich daran, es ist wie ein Termin.
Was sind denn so für typische Störungen, die man vielleicht unterschätzen, die man gar nicht merken?
Ja, ich habe nur kurz eine Frage, nur kurz. Da fängt es an, oder? Du bist in einem Thema drin und jemand steht an der Tür und du bist schon wieder draußen. Das sind ganz kleine Ablenkungen, die sind nicht böse gemeint von der Person, aber dir nehmen sie Energie. Weil diese Unterbrüche, die dauerhaften Unterbrüche und dann natürlich unser Handy, oder? Also das natürlich auch, da auch auf Flugmodus Mut zu haben, zu sagen, ich bin jetzt nicht erreichbar, ich arbeite jetzt konzentriert, das hilft enorm.
Diese ständige Erreichbarkeit, oder? Das gab es früher einfach nicht. Und das
nee. Aber da kann man sich ja auch selbst schützen, oder? Also. Und auch immer wieder in eine Offline-Zeit gehen, ist auch so ein Tipp. Das macht Diana, das mache ich auch. Ich mache immer zwischen Weihnachten und Neujahr, lösche ich alles. Also alle Apps auch, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, gibt es nicht dann. und da bin ich offline. Und das tut gut. Tut auch gut zu sehen, wie oft zückt man trotzdem ein Handy.
Es fällt einem nicht mehr auf.
Ja. Fällt einem nicht auf. Das musst du mal ausprobieren. Dann nimmst du stattdessen ein Buch mit und statt, wenn du dann das Handy nutzen würdest, liest du. Wunderbar. Wunderbares Training.
Was ihr auch empfehlt, ist ein wöchentliches internes Führungsgespräch mit sich selbst. Wie kann das ablaufen?
Hey, ich mache das punktuell sogar fast täglich. Aber ich mache so ein Check-in. Also wir machen das im Team, ein Check-in auch, wo jeder sagt, wie es einem geht. Finde ich auch im Team wunderbar. Weil dann weiß ich, dass meine Kollegin ein krankes Kind zu Hause hat, dass die vielleicht früher gehen müsste, oder? Also das ist auch ein Miteinander. Und zu sich selbst eben auch, dass man schaut, wie geht's mir? Was steht an? Was ist heute wirklich wichtig? Und das kann auch was Privates wirklich wichtig sein. Es kann die Tochter sein, die was Wichtiges hat, wo man dabei sein möchte. Und am Abend dann wieder ein Checkout. Was ist gut gelungen? Was ist mir vielleicht heute nicht so gut gelungen? Eben, ich hatte nicht die Aufmerksamkeit für mein Kind am Abend. Ich habe das gespürt, oder vorhin beim Gespräch. Dann kann ich das aufnehmen und sagen, okay, was hätte ich jetzt besser machen können heute? Dass ich nicht in diese Leere oder in diese Nichtpräsenz gekommen bin. Also da auch diese Reflexion zu halten. Ich glaube, das ist enorm wertvoll.
Und wenn du da diesen Check-in auch im Team machst, dann trauen sich die das auch zu sagen, weil du das auch sagst, oder? Weil du da quasi die Vorbildfunktion hast.
Ja. Also das ist heilig. Das gibt keinen Morgen ohne Check-in bei uns.
Und oft ist es aber eher umgekehrt, dass Führungskräfte teilweise auch natürlich unbewusst definieren, was als normal gilt. Also dass es eher als normal gilt, seine privaten Themen draußen zu lassen, weil wenn die Führungskraft auch nichts von privaten Sorgen oder Themen mit reinbringt, traut man sich das ja wahrscheinlich dann auch nicht als Teil des Teams. Welche kleine Gewohnheit einer Führungskraft erzeugt in einem Team denn vielleicht besonders viel ungesunden Druck? Was kann das bewirken?
Ich glaube, wenn es keinen Raum gibt für den Mitarbeiter, sich gesehen und gehört zu fühlen, ich glaube, das ist, und wenig Wertschätzung, ich glaube, das wissen wir ja selbst von uns, es ist zentral. Also, und dass man auch vom selben spricht. Also ich würde jetzt sagen, bei uns im Team tragen alle dieselbe Fackel. Also the purpose, für was wir hier sind, für was wir jeden Tag aufstehen, die Patienten am Bett mitbetreuen, das ist etwas, was jeder von uns antreibt. Und das kannst du nur machen, wenn du Inhalte miteinander austauschst, wenn du Zeit miteinander verbringst, wenn du die Themen gemeinsam besprichst. Sonst kann das Feuer ja gar nicht brennen. Also enorm wichtig.
Erklär nochmal ganz kurz Civita. Das heißt, ihr seid in Krankenhäusern, du hast vorhin irgendwie so erklärt, so wie es eine Physioabteilung am Krankenhaus gibt, seid ihr auch vor Ort oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir sind hier in Zürich in der Klinik Heslanden tätig und die Klinik hat sich auch mit Civita zusammen zertifiziert, eigentlich als erstes Akutspital in der Schweiz. Und da werden die Patienten von uns mitbetreut. Das heißt, du bist jetzt als Patientin da, hast vielleicht ein Knie-OP und dann kommt einer unserer Ärzte bei dir vorbei und schaut, wie es dir geht. Also hast du Schmerzen? Wie ist dein Schlaf? Schlaf wird immer abgefragt, Verdauung wird immer abgefragt, wie geht es dir mental? Und je nachdem, wo du stehst, wenn es dir rundum gut geht und du brauchst es nicht, dann ist es okay. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe wirklich nicht gut geschlafen, ich habe Schmerzen, dann kommt dann eine Therapeutin oder ein Therapeut von uns zu dir ans Bett und behandelt dich nach Anweisungen unseres Arztes oder Ärztin. Also die Patienten werden jeden Mittag neu besprochen und dann wirst du mitbehandelt jeden Tag.
Das heißt, da ist schon dieses Zusammenspiel aus Schulmedizin und komplementärer Medizin, funktioniert dort schon.
Genau, das ist wirklich und das wird extrem gelebt. Also wir empfinden uns wie als Teil der Klinik. Es ist wirklich integrativ auch ich sage jetzt mal, auf menschlicher Ebene. Es ist nicht, am Anfang hat man auch das Gefühl, man ist vielleicht wie ein Zusatzprodukt, ein Add-on, aber wir sind integriert. Das heißt, die Pflege ruft uns an und sagt, ich habe einen Patienten im Zimmer sowieso, bitte komm vorbei. Oder ein Arzt auf Station spricht mich an und sagt, du hättet ihr noch Zeit für meinen Patienten. Also das ist ein großes Miteinander und die Patienten profitieren enorm, weil auch hier, du kannst dir vorstellen, ist wie das Thema, das wir vorhin besprochen haben, wenn du gut schläfst und deine Verdauung funktioniert, dann stehst du auch schneller auf. Die Mobilisation geht schneller und dein Wohlbefinden ist besser. Also das ist halt am Schluss auch hier ganzheitlich umsorgend für dich selbst.
Und wird dieses Konzept dann auch auf andere Kliniken ausgerollt? Es hört sich so an, als ob man es eigentlich überall gut gebrauchen könnte.
Ja, das könnten wir. Also wir arbeiten daran. Ja, wir sind jetzt schon in einer zweiten Klinik, auch in Zürich. Und die Idee ist schon eigentlich in mehreren Kliniken präsent zu sein und möglichst viele Menschen mit dem Thema der Komplementärmedizin zu berühren. Das ist schon genau. Aber es braucht Zeit, es ist Aufbauarbeit. Ja.
Schauen wir jetzt nochmal zurück zu dem Thema, wo wir ganz am Anfang auch waren, zu deiner Gründungszeit und was du aus deinem Weg gelernt hast. Wenn dich heute eine junge Gründerin, ein junger Gründer um Rat bittet, welche Warnung über Erfolg gibst du ihr oder ihm, die du selbst mit Anfang 20 wahrscheinlich nicht hören hättest wollen?
Achte gut auf dich. Ja, also wirklich diese Balance zu halten zwischen Anspannung und Entspannung. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Mitunter, glaube ich, eines der wichtigsten Tools auch, um gesund erfolgreich zu sein. Und immer das Bild des Skateboarders mitzugeben, zu sagen, mach das mit Leichtigkeit. Und es ist nicht direkt Olympia. Also viele haben natürlich, wenn sie gründen, das Gefühl, Exit oder möglichst schnell irgendwo da zu sein. Nein, es ist ja auch der Weg dahin, der muss Spaß machen, der muss einem auch nähren und erfüllen. Und dann ist es ja auch ein gesundes Erfolgreichsein, oder? Und nicht ein erzwungenes. So.
Das ist ein wunderschönes Appell ganz zum Schluss. Vielen lieben Dank, liebe Isabel, da waren wirklich unfassbar viele Tipps dabei, Erfahrungsschätze aus deinem Leben. Vielen Dank und vielleicht kannst du ja dein Konzept auch mal in Österreich ausrollen.
Ja. Wer weiß. Ja, die Schweiz ist jetzt da schon vorbildlich, aber am Schluss muss ich auch sagen, es braucht immer Menschen, die einem unterstützen. Also wir könnten das hier nie tun, ohne nicht eine Direktion oder Konzernleitung dahinter von Klinikseite, die auch die Fackel trägt, die das will und für das einsteht. Und das braucht Mut, weil es etwas anderes, etwas Neues. Es braucht Mut, dahin zu stehen und zu sagen, und wir machen das. Und ich glaube, ja, ich hoffe es für euch auch, dass Österreich bald auch integrative Kliniken hat.
Danke nochmal, liebe Isabel.
Ich danke dir, Susanna, für das Gespräch.